herzlich willkommen zum Bildungsplausch, dem Forschungspodcast der Pädagogischen Hochschule Heidelberg. In diesem Podcast sprechen wir mit unseren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die sich mit aktuellen Fragen rund ums Thema Bildung auseinandersetzen. Woran forschen Sie gerade? Was motiviert Sie? Und wie war Ihr Weg in die Wissenschaft? Im Bildungsplausch erfahren Sie alles über spannende Entwicklungen in Bildung und Pädagogik und wir stellen Ihnen die Menschen hinter der Forschung vor. Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen zum Bildungsplausch. Mein Name ist Max Wetterauer und ich darf heute Juniorprofessor Dr. Hendrik Lohse-Bossens zum Bildungsplausch begrüßen. Hallo Herr Lohse-Bossens.
Hallo Herr Wetterauer.
Wir nehmen diese Folge heute von Homeoffice zu Homeoffice auf. An der Pädagogischen Hochschule Heidelberg hat allerdings in diesem Sommersemester ein digitales Semester begonnen. Wie geht es Ihnen eigentlich bisher damit?
Es ist gut angelaufen, sagen wir es mal so. Und ich sehe meine Herausforderung, aber ich sehe auch eine große Herausforderung tatsächlich bei den Studierenden. Ich finde es sehr beachtenswert, wie die Studierenden damit umgehen müssen, dass natürlich ihre ganzen Dozierenden verschiedenste online-basierte Formate erstellen, die sie dann halt umsetzen und die Studierenden müssen sich immer von einem Dozenten zum anderen entsprechend anpassen. Also da gilt meine Hochachtung vor allem den Studierenden an der Stelle.
Also welche Tools nutzen Sie zum Beispiel für Ihre Vorlesung? Wie kann man sich dann so eine Online-Vorlesung bei Ihnen vorstellen?
Ja, tatsächlich habe ich keine Vorlesung als Juniorprofessor. Ich habe nur Seminare und ich probiere das so nah wie möglich an den früheren Präsenzen auch zu orientieren. Also bei mir war es wichtig in den Seminaren generell, dass ein eigenes Literaturstudium dabei war und wir in den Seminaren dann oftmals nur weiterführend diskutiert haben über bestimmte Inhalte der Grundlagentexte. Und diese Diskussion erfolgt jetzt oftmals natürlich über schriftliche Dokumente, die Studierenden hochladen können. Ich schaue mir die an und dann gebe ich ihnen sozusagen ein zusammenfassendes Statement einfach ab, was sozusagen wichtig ist an den Texten, was für mich zentral ist als Lerninhalt, was sozusagen mitgenommen werden soll. Man kann es auch als Take-Home-Message bezeichnen.
Wir hatten es ja auch gerade kurz im Vorgespräch schon mal dazu. Es ist einfach eine sehr herausfordernde Zeit und ich glaube, es ist auch sehr spannend. Das Semester startet jetzt erst seit einigen Wochen. Da wird sich wahrscheinlich auch noch eine ganze Menge tun und verändern und man wird viel dazulernen. Also es bleibt wahrscheinlich sehr spannend.
Sicher.
Herr Lohse-Bossens, Sie hatten es gerade schon in einem Nebensatz erwähnt. Sie sind Professor für Psychologie an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg seit 2017 und Ihr Schwerpunkt ist die Lehr-Lernforschung. Daneben leiten Sie zahlreiche Forschungsprojekte, wie etwa effektive Kompetenzdiagnose in der Lehrerbildung, kurz ECOL, oder das Projekt Pädagogisches Wissen von Lehrkräften. Man könnte also sagen, bei Ihnen treffen sozusagen Psychologie und Bildungswissenschaften aufeinander. Können Sie unseren Zuhörerinnen und Zuhörern in einfachen Worten beschreiben, woran Sie eigentlich aktuell so forschen?
Kurz gesagt, das fragen mich meine Kinder auch immer. Und wenn ich in einem Satz sagen möchte, woran ich forsche, sage ich immer: Ich probiere herauszufinden, was Lehrkräfte wissen müssen, können müssen, wollen müssen, um guten Unterricht zu gestalten. Das ist sozusagen das, was meine Forschung leitet. Und da sind die verschiedenen Forschungsprojekte einfach drin, dass man sagt, einerseits effektive Kompetenzdiagnose in der Lehrerbildung, geht es vor allem um fachdidaktisches Wissen. Dann gibt es ein Projekt, wo wir uns mit so Reflexionsfähigkeiten, also sprich, wie reflektieren Lehrkräfte oder in dem Projekt auch spezifisch frühpädagogische Fachkräfte, also Erzieherinnen und Erzieher, um sozusagen ihre eigene Praxis aus der besser zu werden, aus der zu lernen. Das sind so die Hauptschwerpunkte in meiner Arbeit.
Wie gehen Sie dann bei sowas vor, wenn ich mir jetzt vorstelle, Reflexion von Lehrkräften? Treten Sie dann an einzelne Lehrkräfte heran und analysieren sozusagen die Daten, die Sie zum Beispiel in Fragebögen angeben? Oder wie kann man sich das in der Praxis vorstellen?
Ja, da gibt es verschiedene Ansätze. Das ist sozusagen die grundlegende Frage ist, was muss man wissen fürs Reflektieren? Wie reflektiert man? Wie motiviert muss man zum Reflektieren sein? Und da haben wir verschiedene Methoden entwickelt. Das eine sind klassische fragebogenbasierte Methoden, wo die Lehrkräfte oder angehende Lehrkräfte einfach angeben, wie sie Sachen beobachten, wie sie Alternativen formulieren und so weiter und so fort. Und dann haben wir aber auch standardisierte Reflexionssituationen. Das heißt, die Lehrkräfte oder frühe pädagogischen Fachkräfte sehen Videos und müssen dann halt schriftlich reflektieren. Und wir analysieren das dann, indem wir halt bestimmte Textstellen heraussuchen, diese kodieren und daraus dann unsere Schlüsse ziehen, jetzt einfach gesagt. Verschiedene Methoden kommen da zum Einsatz, die, glaube ich, in einer sinnvollen Art und Weise kombiniert werden müssen. Und das ist aber auch das, was ich probiere in meinen Forschungen gut zu machen, dass ich sage, was habe ich für eine Fragestellung, was möchte ich gerne wissen und was ist die sinnvolle, zugehörige Methode dazu.
Sie hatten jetzt gerade von angehenden Lehrkräften dabei auch geredet. Also das heißt, Sie untersuchen sowohl an Lehrerinnen und Lehrern, die schon im Schulbetrieb sind und auf der anderen Seite eben auch mit denjenigen, die sich noch im Studium befinden, richtig?
Ja, aktuell, und das ist aber in der Bildungsforschung, in der Lehrerbildungsforschung generell sehr häufig anzutreffen, forscht man natürlich viel zu Lehramtsstudierenden in der ersten Phase an den Hochschulen. Und wenn man den Zugang, wie wir es beispielsweise in Equal hatten, im Vorbereitungsdienst, das ist der Großteil der Stichproben, die man rekrutieren kann, weil man sich natürlich vorstellen kann, so Erhebungen ziemlich aufwendig sind und Lehrkräfte im Beruf auch mit ihrem unterrichtlichen Handeln, mit ihrem unterrichtlichen Geschehen, mit ihren Tätigkeiten, die sie einfach machen müssen, natürlich sehr ausgelastet sind. Und das ist ziemlich schwierig, die ausreichend großen Stichproben zu gewinnen. Wir haben kleinere Studien, wo wir auch an Schulen herantreten und Lehrer im Beruf erfragen wollen, was in der aktuellen Zeit ein bisschen schwierig ist tatsächlich. Aber wir probieren, den Zugang zum Feld der berufstätigen Lehre auch zu bekommen. Aber das ist mit sehr vielen Herausforderungen verbunden.
Wenn Sie da so mitten in der Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern involviert sind, indem Sie da immer wieder Daten erheben, haben Sie das Gefühl, dass Sie dann mit den Ergebnissen, die Sie aus diesen Daten ziehen, auch so eine Art Impact haben? Also dass das, was Sie da erforschen und die Sachen, die dabei herauskommen, sich dann auch auf zukünftige Lehrerinnen und Lehrerbildung auswirkt?
Das ist die grundlegende Hoffnung. Und ich sehe das auch tatsächlich so. Auf einer individuellen Ebene probiere ich schon das, was ich selber herausgefunden habe, auch in meinen Seminaren umzusetzen und das auch den Studierenden zukommen zu lassen. Dass man wirklich, okay, was hat man jetzt herausgefunden? Was ist die aktuelle theoretische Diskussion, die geführt wird? Und wie kann man das auch selber in der Lehre einbringen? Also wir haben uns beispielsweise in Ecol viel mit dem Phänomen auseinandergesetzt, dass man, oder mit der Ansicht auseinandergesetzt, dass man ja quasi in der Hochschule Dinge lernt in der ersten Phase und die dann in der Praxis anwenden kann. Also sprich, es geht ein bisschen um das Verhältnis von Theorie und Praxis. Und da war halt lange die Vermutung, dass man sagt, man lernt halt was an der Hochschule, das kann man dann einfach umsetzen und seinen Unterricht gestalten. Aber die Ansicht ist nicht ganz so zutreffend, sagen wir es mal so. Und wir stellen uns die Frage, was macht man denn jetzt damit? Oder muss man dann eigentlich seine eigenen Lehrveranstaltungen vielleicht anders konzipieren, dass man sagt, naja, wir können jetzt gar nicht erwarten, dass die Studierenden das so direkt übertragen. Das heißt, wir müssen sie eigentlich professionalisieren oder fördern, dahingehend, dass es ihnen gelingt, dass das, was man ihnen erzählt, Theorien, ich habe ein Seminar zu Lern- und Motivationstheorien, dass sie in den Seminaren schon befähigt werden zu überlegen, was von dieser Theorie unter welchen Bedingungen vielleicht dann doch sinnvoll handlungsleitend werden kann. Also was kann man davon nutzen und wie kann man das nutzen, unter welchen Bedingungen? Ich glaube, das ist schon etwas, was auch in meiner letzten Zeit, seit ich in der Wissenschaft bin, auch so ein Prozess ist, den ich immer mehr erkenne. Also dieses klassische Transferkonzept funktioniert halt nicht. Und so ein Punkt, wo ich sage, das bringt mir dann auch was. Und ich glaube, da gehen auch viele Forscherinnen und Forscher mittlerweile mit. Und ich denke, dass es vor allem in der Lehramtsausbildung, also in der Lehrerbildung, erste und zweite Phase, da sinnvoll ankommen kann, was wir erforschen.
Aber Sie stellen damit ja eigentlich auch so ganz grundlegend die Konzept- oder laufende Prozesse in der Ausbildung oder in der Bildung von Lehrerinnen und Lehrern eigentlich in Frage. Ist es dann manchmal auch schwierig, solche Erkenntnisse, egal wie fundiert sie sind, auch wirklich durchzusetzen und zu kommunizieren? Müssen Sie da auf Überzeugungsarbeit leisten?
Nee, also ich stelle die nicht grundlegend in Frage. Also man kann sich ja angucken, die Lehrerbildung hat ja funktioniert in den letzten Jahren. Also sozusagen alle, die jetzt in der junge Wissenschaftler sind ja auch durch Lehrer in der Schule gebildet worden, die vielleicht durch frühere Art und Weise zu lehren gelernt haben. Also sozusagen von daher hat das, was früher funktioniert hat, damals funktioniert. Die Frage ist natürlich, ob das vor dem Hintergrund der verschiedenen gesellschaftlichen Entwicklungen, da ist halt quasi Heterogenität der Schülerschaft, Heterogenität der Ausgangslagen beispielsweise zu nennen, noch so funktioniert. Aber ich denke, dass von dem grundlegenden Prinzip, dass wir in der ersten Phase einer Hochschule grundlegende Theorien und einen Wissensstand aufbauen müssen, davon würde ich nicht abraten. Also das würde ich überhaupt nicht so sagen. Die Frage ist nur, ob es ausschließlich so erfolgt oder dass man die Studierenden auch schon in der ersten Phase dafür sensibilisieren kann, dass Theorien ja letztlich auch nur Modelle darstellen, die probieren zu generalisieren, was man herausgefunden hat, aber dann in dem jeweiligen praktischen Kontext natürlich mal funktionieren, mal nicht funktionieren. Also das ist halt ja Wissenschaft. Wir leben halt in einer probabilistischen, also auf Wahrscheinlichkeit beruhenden Welt und nicht etwa in einer deterministischen, wo ich sage, wenn ich das mache, dann führt das zu dem und dem. Sondern einfach die Leute ja dafür nochmal zu sensibilisieren, dass man halt durch bestimmte theoriebasierte Entscheidungen die Wahrscheinlichkeit eines Ergebnisses erhöhen kann, aber nicht, dass es dann, dass die Wahrscheinlichkeit bei 1 liegt, also sprich bei 100%. Darum geht es mir. Also ich glaube, dass das Konzept, so wie es aktuell läuft, sehr gut ist. Und da unterscheiden wir uns auch von vielen anderen Ländern. Also ich war im letzten Jahr in Amerika auf einer Tagung und habe denen halt mal erzählt, wie unser zweiphasiges Lehrerbildungssystem funktioniert. Also dass wir so eine hochschulische Ausbildung haben und dann noch die 18 Monate Vorbereitungsdienst, bei denen die angehenden Lehrkräfte Unterricht machen, aber gleichzeitig auch ihre Studienseminare haben und dann nochmal intensiv begleitet werden. Da sind die Amerikaner sehr neidisch drauf auf so ein System, wo die halt, die lernen es halt an den jeweiligen Universitäten oder Colleges oder was auch immer und dann werden die halt in den Berufsalltag geschmissen. Und da ist das Thema Mentoring, gibt es aber nicht in der systematischen Form. Also da können wir schon auch in gewisser Art und Weise stolz sein. Ich glaube, da würde ich auch nicht von abrücken. Und die Frage ist nur, ob es noch Möglichkeiten gibt, die Sachen besser zu machen und so zu gestalten, dass die Lehrer auf die neuen Herausforderungen vorbereitet sind.
Sie hatten es gerade zum Beispiel in der Konferenz in den USA erwähnt. Inwiefern würden Sie sagen, ist denn so ein internationaler Austausch gerade in so Bildungsaspekten möglich und notwendig? Also wenn ich jetzt mir zum Beispiel vorstelle, das Bildungssystem in den USA funktioniert an vielen Stellen ja sehr unterschiedlich, dann wird wahrscheinlich auch die Forschung und die Bildungswissenschaften im Hintergrund völlig anders stattfinden. Inwiefern ist da ein Austausch möglich? Das ist ja vielleicht weniger, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, einfach, wie zum Beispiel bei der Geografie, die ja letzten Endes alle die gleiche Erde vor sich liegen haben, die sie untersuchen.
Ja gut, ich meine, die geografischen Verhältnisse sind in Amerika auch ein bisschen anders als in Deutschland.
Das stimmt.
Das heißt, man hat auch Zugang zu anderen Punkten und so würde ich das, glaube ich, auch hier sehen, weil das aus meiner lernpsychologischen Sicht, das Lernen und die Lernprinzipien, die finde ich, sind schon größtenteils kulturübergreifend, also sozusagen, wie Wissen strukturiert ist, wie Wissen aufgebaut werden kann. Und da ist, glaube ich, ein internationaler Austausch sehr sinnvoll, weil sich dann dadurch auch verschiedene Paradigmen und Sichtweisen auf Lernen oder auf Bildung einfach mal vermischen. Und ich fand es sehr, sehr aufschlussreich, dort international mal zu sehen, weil auch die Art der Forschung zum Teil anders stattfindet, als es in Deutschland der Fall ist. Und meine, Sie kennen das auch mit den Twitter-Blasen. Und so sind die Forschungsblasen auch in nationalen Kontexten zu sehen. Also wir haben halt in Deutschland halt eine Forschungsblase, die sich halt sozusagen auf eine gewisse Art und Weise den Bildungsprozessen aktuell annimmt und vor allem der Lehrerbildungsforschung. Es gibt da zwar auch vereinzelte und weitere Blasen, die man auch anerkennen muss, aber das ist ganz schön, auch mal gezwungen zu sein, in andere Blasen zu gucken, wie sie halt in Amerika beispielsweise geforscht werden, um halt einfach zu sehen, was sind die Gemeinsamkeiten, was sind die Unterschiede und kann man von den Unterschieden vielleicht auch was für sich mitnehmen. Das ist eigentlich ganz, von daher finde ich diesen internationalen Austausch auch im Kontext von Bildungsforschung wichtig. Dass man sozusagen nicht sagt, naja, bei uns wir haben ja unser Bildungssystem und das ist ja viel zu spezifisch und deswegen stellt sich auch die grundlegende Frage, soll man international publizieren? Da denke, würde ich immer ja sagen, weil man dadurch A, sichtbar wird und auch andere Länder natürlich profitieren können von den eigenen Erkenntnissen. Also es ist ja nicht nur, dass man nimmt, sondern man gibt ja auch. Und deswegen denke ich, ist auch in einem vermeintlich sehr national strukturierten Bildungsbereich trotzdem der internationale Austausch hochgradig wertvoll.
Okay, das ist spannend. Das hätte ich jetzt ehrlich gesagt so gar nicht erwartet. Sie würden dann schon sagen, dass sich die Kommunikation und die Vernetzung durchaus auch international abspielt in vielen Bereichen und zum Beispiel auch die Forschungssprache größtenteils dann Englisch ist.
Ja, ich bin immer konfrontiert mit der Situation, dass einige Studierende sagen, sie haben Schwierigkeiten mit englischen Texten. Ich mache in meinen Seminaren auch größtenteils deutsche Literatur, einfach weil ich natürlich weiß, dass es das Verständnis erhöht, wenn man in der gleichen Sprache etwas liest, in der man auch darüber spricht. Aber ich habe auch in jedem Seminar mindestens 1 bis 2 Texte dabei, die auf Englisch sind. Einfach um Studierende auch da hinzubringen, mal was Englisches zu lesen. Und es gibt auch einfach gute Forschung, die klar geschrieben ist auf Englisch. Und es sind zum Teil auch, dass deutsche Wissenschaftler auf Englisch publizieren mit sinnvollen Themen. Und da muss man dann halt flexibel sein und schauen, dass man die zentralen Inhalte trotzdem herausarbeiten kann, auch wenn es jetzt schwierig ist mit der englischen Sprache.
Ja. Herr Lohse-Bossens, Sie hatten jetzt ja viel über Ihr Fach geredet und über Ihre Forschungsfragen, die Sie beschäftigen. Was ich mich gefragt habe, mit Blick auf die Themen, die Sie so behandeln, wie sind Sie eigentlich auf dieses Feld gekommen? sind Sie darauf gekommen, dass es Ihnen Spaß macht oder was war Ihre Motivation dazu?
Das ist eine sehr gute Frage. Vieles, auch in der Wissenschaft, da kann man, glaube ich, mit vielen Wissenschaftlern sprechen, sind auch Gegebenheiten des Zufalls, wenn man so möchte. Also ich habe halt, das sieht man auch am Lebenslauf, ich habe halt Psychologie studiert und habe mein Psychologiestudium seinerzeit begonnen mit dem festen Vorsatz, Kinder- und Jugendpsychotherapeut zu werden. Aber wie es halt so ist, lernt man im Studium, dass es halt vielleicht nicht das ist, was man, mit dem man gestartet ist, auch das, was man später toll findet, wo man sagt, man möchte 30 Jahre lang sich damit beschäftigen. Und da war für mich dann irgendwann der Punkt, wo ich sage, ich finde den Bereich der Kinder- und Jugendpsychotherapie hochspannend, sehr, sehr wichtig, aber für mich jetzt nicht motivierend dahingehend, dass ich sage, ich kann das halt die ganze Zeit machen. Und da ist dann der Weg hingekommen, dass ich sage, ich finde eigentlich spannend, mit Erwachsenen zu arbeiten und auch sozusagen so einer Erwachsenenbildungsebene zu interagieren, zu sagen, wie kann man Leuten etwas beibringen? Und das war so ein bisschen der erste Ausgangspunkt. Und dann habe ich einfach am MPI für Bildungsforschung als studentische Hilfskraft gearbeitet mit der Mareike Kunter, die wahrscheinlich einige kennen aus der Lehrerkompetenzforschung, bei ihr gearbeitet, dann promoviert in der Koaktivstudie. Und dann war es einfach so. Aber ich habe auch nach der Promotion habe ich dann auch gesagt, naja, ich muss jetzt nicht unbedingt Lehrerbildung machen, aber bin dann halt in den frühpädagogischen Bereich gewechselt und habe mich dort mit Fachkräften, also mit Erzieherinnen und Erziehern beschäftigt. Wie kann man die fortbilden für einen Bereich? Und damit war das irgendwie so gesetzt, dass ich sage, ich möchte gerne pädagogische Fachkräfte in den Fokus nehmen und erforschen, wie man diese Person unterstützen kann, a, bessere pädagogische Angebote allgemein zu gestalten, also Lehrerinnen und Lehrer, aber auch frühpädagogische Fachkräfte. Und wie müssen Lerngelegenheiten aussehen, damit es halt optimal funktionieren kann? Und so bin ich dazu gekommen. Und dann hat sich das halt einfach ergeben, dass ich in Berlin arbeiten konnte, dann in Potsdam mit Promovierenden zusammen in den Fachdidaktiken. Ja, und dann kam der Ruf 2017 nach Heidelberg, den ich halt nicht bereue, der wirklich Spaß macht, der echt schön ist die von der Umgebung und mir halt die Möglichkeit gibt, an den Themen zu arbeiten, die ich interessant finde. Und es haben sich aber auch Themen einfach entwickelt. Dieser Reflexionsschwerpunkt, der kam halt so 2016, 2017 erst auf. Also es war nichts, dass ich sage, schon nach meinem Studium, ja, das ist es, was ich jetzt machen möchte. Ja, und so entwickeln sich die Sachen idealerweise organisch. So, dass man sagt, okay, was sind die nächsten Fragen, die man gern bearbeiten möchte, was findet man interessant? Und ich finde es aber auch wichtig, dass man als Wissenschaftler einfach offen sein muss, vor allem in frühen Phasen der wissenschaftlichen Karriere.
Dadurch, dass Sie Inhaber einer Professur sind, genießen Sie auch das Privileg der Forschungsfreiheit. Insofern können Sie ja selbst auch zu einem großen Teil entscheiden, was Sie genau erforschen möchten. Richten Sie sich da schon auch sehr stark nach Interessen oder ist es dann auch projektorientiert? Haben Sie da Kriterien, wie Sie da vorgehen?
Es ist hochgradig interessengeleitet. Also anders funktioniert das System auch aus meiner Perspektive nicht. Also ich muss ja da Spaß dran haben, mich mit Dingen intensiv auseinanderzusetzen, mich da reinzuarbeiten, die Dinge zu erforschen und das als Pflicht wahrzunehmen, ist, glaube ich, schwierig. Natürlich muss man sich an bestimmten Gegebenheiten orientieren. Also da ich jetzt in diesem ECOL-Projekt auch war und bin, gibt es natürlich Forschungsfragen, die darin relevant sind, die das Projekt geleitet haben. Und die müssen natürlich bearbeitet werden. Aber ich habe mich ja seinerzeit auf das Projekt beworben, weil ich es interessant finde. Von daher ist es jetzt kein Konflikt und man zwingt mich da jetzt nicht, irgendwelche Themen zu bearbeiten, die ich nicht bearbeiten möchte.
Ich glaube, da ist die Wissenschaft dann ja wahrscheinlich auch die falsche Branche dazu, wenn man das rein als Pflicht versteht, weil es ja doch teilweise ein etwas zähes Geschäft sein kann, bis ein Paper mal veröffentlicht ist, bis mal eine Studie fertiggestellt ist.
Ja.
Aber ich höre schon raus, dass Ihnen das auf jeden Fall Spaß macht. Und das ist ja auch einer der wichtigsten Punkte. Jetzt hatten Sie auch schon das ECOL-Projekt erwähnt. Wollen Sie mal erzählen, was hinter ECOL genau steckt? Ich platziere jetzt mal einen Begriff, der mir damals immer sehr stark aufgefallen ist. Vignettenbasiert. Das war etwas, womit ich vorher nichts anfangen konnte, bevor ich mich mit dem Projekt ein bisschen auseinandergesetzt habe. Wollen Sie da mal was dazu erzählen?
Ja, ich kann es probieren, ob ich es in der Kürze der Zeit realisiert bekomme. Ja, Vignetten sind eine bestimmte Art und Weise, Merkmale zu erheben. Und zwar in dem Fall von ECOL-Projekten, professionsspezifisches Wissen zu verschiedenen fachdidaktischen Aspekten. Also beim Lehrerwissen unterscheidet man ja zwischen drei zentralen Wissensinhalten. Einmal dem Fachwissen, das heißt, was müssen die Lehrer über das jeweilige Fach wissen. Dann dem pädagogischen Wissen zu beispielsweise Unterrichtsstörungen, Unterrichtsklassenführung oder auch generell Lehr-Lern-Motivation. Und dem fachspezifischen, fachdidaktischen Wissen. Das heißt, wie gestaltet man unterrichtliche Arrangements in jeweiligen Fach, um Lernprozesse optimal zu ermöglichen. Und diese Vignetten sind halt so konzipiert, dass sie eine Art Situationsbeschreibung haben, wo dargestellt wird, ein Schüler sitzt bei Ihnen und vor einer von Ihnen gestellten Aufgabe zum Bereich Chemie, Säuren und Basen oder ähnliches und hat damit jetzt Schwierigkeiten, hat Ihnen folgende Antwort geliefert. Und dann werden verschiedene Alternativen dargestellt, warum diese Antwort des Schülers hat bitte sein können. Und da geht es beispielsweise um das Thema Schülervorstellungen. Das hat die Frau Feige sehr gut bearbeitet im Dissertationsprojekt. Und dann müssen mögliche Handlungsalternativen, was eine Lehrkraft jetzt machen könnte in dieser Situation, dahingehend bewertet werden, wie geeignet sie erscheinen, um beispielsweise dem Schüler jetzt den Stoff Säure-Base da näher zu bringen. Und aus den Antworten der Personen versuchen wir dann herauszufinden, wie viel Wissen sie besitzen fachdidaktisch über die jeweilige Situation. Und da werden dann nicht nur eine Vignette eingesetzt, sondern das werden dann oftmals in unserem Projekt waren das 10 bis 15 Vignetten hat jede Person zu bearbeiten. Und aus der Summe der Antworten kann dann quasi geschlossen werden, wer mehr fachdidaktisch und wer eher weniger fachdidaktisch Wissen besitzt. Das ist, wie man sich vorstellen kann, kein so einfaches Vorgehen, diese zu konstruieren. Da werden dann oftmals 40, 50 solcher Situationsbeschreibungen entwickelt. Die gehen dann durch einen Begutachtungsprozess, bei dem dann vielleicht 30 übrig bleiben. Dann werden die 30 Vignetten mit einer Vielzahl an Studierenden oftmals ausprobiert, welche gut sind, welche nicht so gut sind, welche zwischen den Personen unterscheiden lassen und welche halt nicht. Das heißt, wo ist einfach klar, was die richtige Antwort ist. Und das ist halt dann für uns jetzt keine gute Vignette, weil sie keine Informationen enthält. So, und das war halt bei ECOL von 2013 bis 2016 der Fall. Da wurden 3 Jahre lang in den verschiedenen Fachdidaktiken Deutsch, Geschichte, Mathe, Technik, Chemie, Biologie, Mathematik solche Vignetten entwickelt und umfangreich mit vor allem Lehramtsstudierenden, aber auch Lehrkräften und Personen im Vorbereitungsdienst ausprobiert. Und ich bin dann halt 2017 in die zweite Phase von ECOL reingegangen, bei der wir mit diesen gut ausprobierten Vignetten dann im Vorbereitungsdienst eine umfangreiche Längsschnittstudie durchgeführt haben. Das heißt, wir haben mit der Unterstützung des Wissenschafts- und Kultusministeriums von Baden-Württemberg es realisiert bekommen, in alle Studienseminare für Sek-1-Lehrkräfte in Baden-Württemberg zu gehen und dort mit angehenden Lehrkräften zu Beginn des Vorbereitungsdienstes eine Testung durchzuführen mit diesen Vignetten und dann ungefähr nochmal ein Jahr später erneut. Das ist eine sehr beeindruckende Zahl von Personen zusammengekommen. Also wir haben, ich muss mal rechnen, zum ersten Messzeitpunkt, glaube ich, knapp 1200 Leute befragt und zum zweiten nochmal knapp 800. Und wenn man die dann zusammenbringt, die ganzen, haben wir meines Erachtens, wenn ich mich richtig erinnere, ungefähr 650 Leute, die wir zu beiden Messzeitpunkten befragt haben. Und das ist ein sehr großer Datenschatz und da kann man eigentlich gar nicht genug Dank an die beteiligten Personen, an die beteiligten Studienseminare richten, weil das halt, glaube ich, uns sehr viele Erkenntnisse noch ermöglicht. Das ist ECOL.
Mit Abschluss dieser beiden Langzeitstudien, was sind dann so in etwa die Ergebnisse, wenn man sie schon runterbrechen kann? Was könnten Sie zum Beispiel sagen, das ist mit ECOL herausgekommen?
Na, mit ECOL ist zum einen herausgekommen, dass als der ersten Phase, dass es wirklich gelingt, solche Vignetten zu konstruieren und dass sich auch zeigt, dass das Studierende an der Hochschule was hinzulernen können. Sozusagen, dass das, was sie machen im Studium, nicht auch abgebildet werden kann über Verbesserungen in diesen Vignetten. Dass sie sozusagen besser einschätzen können, was jetzt sinnvolle Handlungsalternativen sind. Wir können auch zeigen, dass wir durch spezifische Interventionskonzepte Aspekte des Professionswissens verbessern können. Das hat der Valentin Unger in seiner Arbeit zeigen können. Und das ist der erste Punkt aus der ersten Phase zentral. So, für die zweite Phase sind wir herangegangen mit der Idee, dass Studierende im Vorbereitungsdienst, oder das sind ja keine Studierenden mehr, die angehenden Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst, dann durch diese viel Unterricht, den sie machen müssen mit ihren 14 Wochenstunden und der Reflexion dieser Inhalte in den Studienseminaren, in den Veranstaltungen der Studienseminare, jetzt nochmal einen kräftigen Zuwachs erleben, was das Wissen in fachdidaktischen Aspekten angeht. Interessanterweise, oder für uns erstmal unerwartet, war, dass der mittlere Zuwachs in diesen Vignetten nicht so stark war, wie wir ihn erwartet hätten. Das ist der eine Punkt. Aber was eher wichtiger für uns jetzt war, das Hauptergebnis ist, dass die Unterschiedlichkeit zwischen den Lehramtsstudierenden oder Lehramtskandidaten sehr immens war. Es gab halt welche, die stagniert haben, aber es gab halt welche, die auch wirklich Zuwächse verzeichnet haben. Und das ist eigentlich der Punkt, wo wir jetzt gerade sind, dass wir uns A, die Frage stellen müssen, woran könnte das liegen, dass es sozusagen keinen großen mittleren Zuwachs gab? Und B, was sind so hinderliche und förderliche Bedingungen, die es einigen ermöglichen, gut Wissen aufzubauen und den anderen eher weniger gut? Und da sind wir gerade aber aktuell noch dran und das sind halt eher so vorläufige Ergebnisse, die auch, wie man heutzutage ja sagen muss, noch nicht einer wissenschaftlichen Begutachtung unterzogen wurden. Wir sind sozusagen auf dem gleichen Niveau wie der Herr Strick in Heinsberg aktuell. Also wir haben Daten, wir können sozusagen einige Sachen sagen, aber die sind noch nicht durchs wissenschaftliche Peer Review gegangen, sodass wir da natürlich auch nochmal uns erstmal im wissenschaftlichen Diskurs mit auseinandersetzen müssen, bevor wir die jetzt ganz offensiv verteilen und damit unsere Konsequenzen ziehen. Und wir brauchen halt einfach Erklärungen dafür, für Dinge, die man gefunden hat und vor allem für Dinge, die jetzt vielleicht nicht so erwartbar wäre. Also die Message ist nicht, dass die Lehramtskandidaten im Vorbereitungsdienst nichts lernen. Das möchte ich nochmal klarstellen, falls nicht, dass es irgendwie jetzt rausgekommen ist. Ich glaube nämlich, dass die sehr, sehr viel lernen. Dass sie aber Dinge lernen, die wir möglicherweise mit unseren Vignetten nicht abbilden. Das ist die Hauptmessage, die ich aktuell sagen kann. Davon bin ich überzeugt, dass das der Fall ist. Also, dass die viel lernen, aber vielleicht nicht in den Aspekten, die wir jetzt da mit unseren Vignetten abgedeckt haben, weil wir wirklich nur einen ganz, ganz kleinen Ausschnitt abbilden können.
Ja, das ist ja auch sehr spannend, was Sie gerade gesagt hatten, dass es noch eine Peer Review bedarf, bevor solche Ergebnisse natürlich auch wirklich veröffentlicht werden, abgedruckt werden sozusagen. Und dazwischen natürlich noch dieser Punkt der wissenschaftlichen Auseinandersetzung im Rahmen einer Diskussion stattfindet. Deswegen würde ich auch gerade zu der Frage des Austauschs nochmal zurückkommen. Ich erinnere mich, ich hatte einmal einen Workshop mit Ihnen zusammen gemacht zum Thema Open Science und da ging es auch unter anderem um die Netzwerkarbeit innerhalb der Wissenschaftscommunity. Sie nutzen ja unter anderem zum Beispiel auch für diese Vernetzung die Plattform ResearchGate. Welche Rolle spielt so eine Plattform und so ein Vernetzungstool für Ihre alltägliche Arbeit?
Ich war ResearchGate sehr am Anfang, 2013, 2014, ziemlich skeptisch gegenüber, weil ich dachte, naja, das ist jetzt vielleicht einfach nur so ein, mal salopp gesagt, Facebook für Wissenschaftler. Warum soll ich das jetzt noch pflegen? Mittlerweile erachte ich das als einen interessanten Austauschkanal. Dahingehend, dass das System scheinbar so konzipiert ist, dass ich mich in meiner Blase, von der wir vorhin schon gesprochen haben, recht wohlfühle, also dass ich wirklich auf interessante Veröffentlichungen auch hingewiesen werde, ohne dass ich jedes Mal die Suchmaschine anmachen muss. So, und deswegen finde ich es einen interessanten Aspekt und auch den Austausch mit anderen Wissenschaftlern und Wissenschaftlern kann man stärken. Aber einfach die Möglichkeit, jemanden kurz anzuschreiben und zu sehen, was die Person noch so veröffentlicht hat, und sie auch anfragen, ob man beispielsweise eine Privatkopie eines Beitrags erhalten kann, finde ich sehr, sehr komfortabel. Klar, es ist einschränkend und man muss auch wissen, dass da natürlich in einer gewissen Weise kommerzielle Interessen dahinter stehen und man muss es natürlich auch mit Vorsicht genießen. Also A, mit Blick auf, welche Informationen wird mir denn geteilt, Stichwort Forschungsblase, und B, darf es natürlich nicht der hauptsächliche Inhalt sein, sich dort zu präsentieren. Aber man muss natürlich überlegen, wie kann sonst eine Vernetzung stattfinden. Ich probiere nebenbei halt auch natürlich meine Website entsprechend zu verpflegen und die Publikation einzutragen. Und es gibt auch die Möglichkeit an der PH natürlich der Publikationsdatenbank. Und ich glaube, das System am Ende ist noch nicht ausgegoren. Also das ist jetzt mit Stichwort auf die Publikationsdatenbank. Ich glaube, das ist wichtig, das zu haben. Und man muss aber mal gucken, wie man das halt auch dann Schnittstellen darstellt, wo man präsent sein möchte.
Ja. Das wäre jetzt sonst auch meine Frage gewesen, was eigentlich die Alternativen dazu sind. Also Sie hatten jetzt gerade die Publikationsdatenbank der Pädagogischen Hochschule genannt. Das ist aber natürlich eine lokale Lösung
Ja, das ist eine sehr lokale Lösung, weil wenn ich überlege, ich habe ja gar nicht die Ressourcen, um auf allen Publikationsdatenbanken verschiedener Hochschulen zu nachzuschauen, was möglicherweise irgendwelche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler tun. Und also das ResearchGate ist aus meiner Sicht gerade aktuell für Wissenschaftler die Vernetzungsplattform. Klar gibt es noch Alternativen, dieses Org-ID gibt es, es ist Academia.
Ja.
Wie ich ja schon gerade gesagt, ich kann halt nur eine begrenzte Anzahl an Plattformen bespielen. Und das ist jetzt gerade die von mir bespielte. Und dann müssen, glaube ich, die anderen, muss man halt auch gucken, wo seine relevanten Bezugspersonen auch noch unterwegs sind. Es gibt, glaube ich, eine Vielzahl an interessanten Punkten und die werde ich mir sicherlich auch irgendwann mal anschauen, aber zum jetzigen Zeitpunkt macht das jetzt nicht so viel Sinn.
Ja, es ist ja auch immer eine Zeitressourcenfrage. Man muss natürlich auch immer überlegen, ganz banal, der Kosten-Nutzen-Punkt, also Kosten in dem Fall die Zeit, die man rein investieren möchte.
Ja.
Und den Nutzen, den man darauf zieht.
Wenn ich sozusagen die Möglichkeit hätte, ob nun in ResearchGate oder in die Forschungsdatenbank oder auf jegliche andere Publikationsdatenbank einfach zu sagen, hier, ich habe hier so einen Citavi-Datensatz und würde den einfach kurz rüberspielen. Dann kann ich auch 5 oder 6 solcher Plattformen bedienen, weil ich dann nämlich immer nur das einmal hinterlegte Datenformat und nicht jedes händisch wieder eintragen muss, was ich hochgradig umständlich finde. Und das wäre unproblematisch, wenn es dann so von Citavi so ein exportiere folgende Teilen bitte auf meinen Account von ResearchGate, Academia, Forschungsdatenbank Heidelberg. Das wäre super. Also dann hätte ich überhaupt keine Schwierigkeiten damit. So das. Aber solange ich alles händisch eintragen will, und ich will ja auch jetzt nicht irgendeiner Hilfskraft meinen Account zu den Dingen geben, dass sie das für mich einträgt, ist ja auch nicht der Sinn.
Ja, klar. Also wenn jetzt gerade Programmiererinnen oder Programmierer von ResearchGate zuhören, falls es das noch nicht gibt, ist das ja vielleicht ein ganz guter Denkanstoß. Ich fände das auch sehr spannend. Würde wahrscheinlich auch dazu führen, dass deutlich mehr Leute ihre Daten in dieser Art und Weise dann öffentlich zur Verfügung stellen oder auf jeden Fall auffindbar machen.
Ja, genau.
Ich hätte jetzt noch kurz eine Frage, bevor wir zum Schluss kommen, weil ich sehe schon, wir sind schon ganz gut in der Zeit. Ich hatte öfter jetzt den Begriff genannt, dass Sie eine Professur innehaben. Der offizielle Titel lautet aber Juniorprofessor. Können Sie kurz erklären, was es mit diesem akademischen Titel eigentlich auf sich hat?
Der Titel der Juniorprofessur ist ein neu formulierter Weg zur Lebenszeitprofessur. Also es gibt jetzt mittlerweile in Deutschland ja 3 zentrale Wege. Der eine ist der historisch klassische Weg über die Habilitation. Das heißt, man schreibt eine Habilitationsarbeit, ist damit berufungsfähig und kann dann auf Lebenszeitprofessuren, also B2 und B3 Professuren berufen werden. Daneben wurde dann gab es auch immer schon den Weg über eine sogenannte Postdoc-Phase, bei der man habilitationsäquivalente Leistungen erwirbt. Das heißt, man ist wissenschaftlicher Mitarbeiter, ca. 4 bis 6 Jahre. Und in der Zeit schreibt man verschiedene Publikationen, hält Lehrveranstaltungen, erwirbt eigenständig Drittmittel ein, alles, was einen sozusagen berufungsfähig macht und kann sich dann auch ohne eine klassische Habilitation in Berufungsverfahren bewerben. Und die jeweilige Kommission, die dann die Professur besetzt, entscheidet, ob die Person auf der Basis der gezeigten wissenschaftlichen Leistungen, wie Publikationen, eingeworbene Drittmittel, Lehrveranstaltungen, Lehrevaluationen, ob die Person die Professur gut ausfüllen kann. Und parallel dazu, als dritten Weg gibt es dann die sogenannte Juniorprofessur, bei der man halt auch direkt nach der Promotion, meistens hat man aber noch so 1-2 Jahre schon mal eine wissenschaftliche Tätigkeit durchgeführt, berufen werden kann auf die Juniorprofessur für ein bestimmtes Themengebiet. Und das läuft folgendermaßen ab, dass man dann einen eigenen Lehrstuhl oder eine Professur hat und da eigenverantwortlich für Lehre und Forschung tätig ist und in dem Zusammenhang dann auch Publikationen schreibt, Projekte durchführt, Lehre hält. Der interessante Punkt ist, dass bei der Juniorprofessur dann nach 3 Jahren erfolgt eine sogenannte Zwischenevaluation, bei der festgestellt wird, ob die Person sich auf dem Anführungsstrichen richtigen Weg Richtung Professur bewegt. Da wird dann bewertet, was wurde bisher an Drittmitteln eingeworben, welche Lehrveranstaltungen wurden gehalten, welche und wie viele Publikationen wurden durchgeführt. Und das ist ein recht aufwendiges Verfahren, aber soll dem Juniorprofessor dann die Möglichkeit geben, zu sehen, wo es noch für die weiteren 3 Jahre Entwicklungspotenzial gibt. Oder halt, wenn man nach 3 Jahren feststellt, dieses eigenständige Arbeiten als Professor ist nichts für mich, hat man auch die Möglichkeit dann zu sagen, dann mache ich es halt nicht weiter. Nach den 3 Jahren ist der erste große Schritt, wo man sagt, okay, das ist der richtige Weg auf dem Weg zur Professur und hat dann nochmal 3 Jahre oftmals in der Professur, um dann weiter zu forschen und sich berufen zu lassen. Das ist sozusagen die Juniorprofessuren, die oftmals auf 6 Jahre ausgelegt, also 2x3 Jahre. Bekannt ist ja auch dieses sogenannte Tenure-Track-Programm. Das sind dann Junior-Professuren, bei denen nach diesen 6 Jahren dann in Aussicht steht, nach einer erfolgreichen Endevaluation, also nach nochmal 3 Jahren, dann auf eine Lebenszeitprofessur berufen zu werden, die sozusagen auch schon denommiert ist. Das heißt dann W1 Juniorprofessur mit Tenure Track auf W3 beispielsweise. Und dann wird man nach den 6 Jahren automatisch Lebenszeitprofessor für W3 Professur.
Und so wie ich bisher jetzt alles rausgehört habe, macht es Ihnen auf jeden Fall Spaß.
Ja, es war keine falsche Entscheidung. Ich würde es auch immer so wieder so machen. Also naja. Ach,
schön. Ja, Herr Lohse-Bossens, ich glaube, wir sind jetzt dann langsam auch am Ende dieser Folge des Bildungsplauschs angekommen. Möchten Sie zum Abschluss der Folge unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch irgendetwas mit auf den Weg geben?
Dass Wissenschaft ein hochkomplexes Themengebiet ist und vor allem die Bildung oder die Wissenschaft zur Bildung oder Bildungsforschung mit sehr vielen Unsicherheiten zu tun hat und es jedem daran liegen sollte, seinen Beitrag zu diesem ein bisschen das Licht ins Dunkel zu bekommen und wirklich zu überlegen, was weiß man und was vermutet man. Und wenn man halt irgendwie Dinge vermutet, sollte man halt überlegen, Möglichkeiten zu finden, diese auch nachzuweisen. Das ist irgendwie mein Credo, was ich gerne mitgebe. Wenn man halt etwas vermutet und glaubt, dass es wichtig ist, dann aber empirische Daten dafür zu sammeln, dass es auch wirklich stimmt, was man annimmt.
Ja, Herr Lohse-Bossens, ich bedanke mich vielmals für dieses Interview. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, probieren, sehr gerne.
Und ich danke den Zuhörerinnen und Zuhörern auch fürs Zuhören und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war der Bildungsplausch, der Forschungspodcast der Pädagogischen Hochschule Heidelberg. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie auch die kommenden Folgen unseres Podcasts nicht verpassen wollen, abonnieren Sie uns gerne bei Ihrem Podcast-Anbieter oder besuchen Sie uns auf www.ph-heidelberg.de/bildungsplausch. Wenn Sie Fragen, Kritik oder Anregungen haben, schicken Sie uns gerne auch eine E-Mail an bildungsplausch@ph-heidelberg.de. Die Folge wurde produziert von Birgitta Hohenester, Nicole Flint und Max Wetterauer mit freundlicher Unterstützung des Rektorats der Hochschule. Die Bildungsplauschmusik kommt vom Fach Musik der Pädagogischen Hochschule Heidelberg mit Paul Stolze an Saxophon und Komposition und Christian Monninger an Klavier, Schlagzeug und Audioproduktion. Weitere Infos zu den beiden finden Sie auch auf www.jazz-saxophonist.de und www.momanddadrecords.de.